wünsche ich Ihnen ein frohes und gesegnetes und gutes neues Jahr 2020. Die Jahreslosung, über die ich heute predigen möchte, stammt aus einer Wundergeschichte. Ein Mann mit einem kranken Kind kommt zu den Jüngern. Jesus, er ist da gerade abwesend und bittet, dass die Jünger helfen, dass dieses Kind wieder gesund wird. Aber die Jünger, sie scheitern mit dieser Aufgabe. Und dann kommt Jesus dazu und dann schreit der Vater des kranken Kindes Jesus ins Gesicht: Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Glaube gegen Unglaube. Ich hatte Glauben, als ich jünger war, erzählte eine Frau. Doch dann habe ich Sachen erlebt. Sie zögert. Sie erzählt, ihr Vater sei früh gestorben. Mehr will oder kann sie nicht erzählen. Nur, dass sie seitdem nicht mehr an Gott glauben kann. Mit dem Tod des Vaters brach der Boden unter ihren Füßen weg. Da war plötzlich nichts mehr, worauf sie sich verlassen konnte. So ähnlich der Mann, der eine Krebsdiagnose bekommen hat. Immer war ich gesund. Und jetzt, ohnmächtig, fühlte er sich dem Krebs und dem Krankenhaus ausgeliefert. Ist da ein Gott, der hilft? Ich kann es nicht glauben, sagt der Mann. Erfahrungen an der Grenze zwischen Leben und Tod lassen Menschen zweifeln. Ist da ein Gott, der helfen kann? An solch einer Grenzerfahrung setzt die Geschichte an, aus der die Jahreslosung stammt. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Beim ersten Nachdenken über diese Jahreslosung kam mir ein Gedanke, eine Frage: Gleicht unser Leben, unser Glaubensleben vielleicht einer Achterbahn? Ich hatte mir überlegt, ob ich ihn jetzt so eine Achterbahn hier vorführe, aber ich dachte, es kommt vielleicht nicht so gut an. Ich weiß, wer von Ihnen ist schon mal Achterbahn gefahren? Einige. Ich habe mich noch nie da reingesetzt, werde das wahrscheinlich auch nie in meinem Leben tun. Gleicht unser Leben einer Achterbahn? Auf super Erfahrungen folgen schreckliche Tiefen. Dann habe ich mir die Frage gestellt, ist so eine Frage nicht viel zu kritisch oder vielleicht zu kitschig oder viel zu oberflächlich betrachtet? Dann sieht man so Revue in seinem Leben. Gut vor einem Jahr liege ich mit einem Herzinfarkt, längerem Herzstillstand auf der Intensivstation im Krankenhaus, dem Tode nahe, wie mir ein Arzt dann gesagt hat. Ein Jahr später erlebe ich mit unseren Kindern und Enkelkindern ein wunderschönes Wochenende in der Eifel. Wir haben dort viel miteinander geredet, gelacht, gespielt. Es war einfach schön. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Welche Geschichten erzählt uns die Bibel über Menschen, die mit dem lebendigen Gott gelebt haben, die an ihn geglaubt haben, die ihm vertraut haben und die erlebt haben, dass es goldige Höhen und finstere Tiefen gegeben hat? Definition: Glaube für mich, das heißt, ich glaube dem lebendigen Gott, der mich umgibt, der seine Hand schützend um mich legt, ihm vertraue ich mein Leben an. Er ist da, auch wenn ich manchmal nichts davon spüre. In Hebräer 11 lesen wir folgende Beschreibung des Glaubens. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht dessen, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. In diesem Glauben haben die Alten Gottes Zeugnis empfangen. Und dann habe ich den Hebräer 11 weitergelesen, und dort werden uns dann viele Menschen beschrieben, die Glaubenserfahrungen mit dem lebendigen Gott gemacht haben, und dann bin ich bei dem David stehen geblieben. Und wenn ich das Leben des Davids betrachte, dann würde ich sagen, dann kann ich meiner Predigt fast das Thema geben, die Achterbahn des Lebens auf dem Fundament des Glaubens. Und ich möchte diese Achterbahn so in drei Fahrtstrecken einteilen. Da ist die erste, der erprobte und angefochtene Glaube. Der wartende Glaube und der siegreiche Glaube. Der erprobte und angefochtene Glaube. Wir beten jeden Sonntag und führe uns nicht in Versuchung. Wenn wir uns das Leben des David ansehen, werden uns verschiedene Erlebnisse des David geschildert, in denen sein Glaube erprobt wurde. Geschichten des Sieges und Geschichten bitterer Niederlagen. Da ist David und Saul, ein kleiner Abschnitt aus diesem Zusammensein. Es ist sozusagen eine Erfolgsgeschichte, wie David mit dem König Saul umgeht. Auf der einen Seite der erfolgreiche David. Er wird nach dem Sieg über die Philister vom Volk gefeiert. Auf der anderen Seite Saul. Er muss erleben, wie er Ansehen im Volk verliert und der junge David mehr und mehr Liebling der Menschen wird. Und die Bibel erzählt uns von diversen Mordanschlägen, die der König Saul gegen David vollführt. David muss schließlich den Palast verlassen und fliehen. Er wird von Saul und 3000 Soldaten verfolgt. David, er versteckt sich, so wird uns eine Geschichte aus dieser Begebenheit erzählt. David, er versteckt sich im hintersten Winkel einer Höhle. Und dann passiert das schier Unfassbare. Der Mensch, der David nach dem Leben trachtet, macht in dieser Höhle seinen Mittagsschlaf. Es bietet sich die Gelegenheit, mit einem gezielten Schwerthieb seine Situation schlagartig zu verbessern und selbst König zu werden. Die engsten Mitarbeiter von David erwarten von ihm den Befehl, den unberechenbaren König ums Leben zu bringen. Doch David nutzt diese Chance nicht. Das heißt, das lasst der Herr ferne von mir sein, wie könnte ich meine Hand an den Gesalbten Gottes legen. Versuchung, Erprobung des Glaubens. Wir sind eingeladen, auf den lebendigen Gott zu sehen. Und dann ist die andere Geschichte. Der erprobte Glaube. Wir erleben David, dass er im festen Vertrauen auf den lebendigen Gott der Versuchung widersteht, den König, der inzwischen sein erbitterter Feind geworden ist, umzubringen. Aber dann wieder ein Mittagsschlaf, diesmal aber von David. Er sollte eigentlich mit seiner Armee unterwegs sein, um die Grenzen Israels zu sichern. Doch gegen alle üblichen Regeln bleibt David zu Hause. Seine Mittagsruhe macht er auf dem Flachdach seines Palastes. Bei Luther heißt es, und es begab sich, dass David um den Abend von seinem Lager aufstand und auf dem Dach des Königshauses spazieren ging. Und bei diesem Spaziergang sah David eine Frau, die sich wusch. Der erprobte Glaube. Man möchte David zurufen, David, geh wieder schlafen. Die Bibel schildert uns nun eine unverständliche, unfassbare, vielleicht würden wir heute sagen, abgefahrene Geschichte. Ich möchte fast sagen, das wäre mir so nicht passiert. Es war, so sagt die Bibel, eine Frau von sehr schöner Gestalt. Und David hört nicht auf, die Frau anzusehen. Und dann, er konnte der Versuchung nicht widerstehen, lässt er die Frau zu sich holen und schläft mit ihr. Ein One-Night-Stand, glaube ich, sagt man heute. Vielleicht hat David auch so gehofft. Er hat die Affäre schon fast vergessen. Und dann nach einigen Wochen klopft es an der Tür und ein Bote teilt David mit: Bathseba ist schwanger. Was tun? Nun lässt David Uriah, den Mann von Bathseba, in seinen Palast kommen. Es ist schon eine interessante Geschichte, wenn man das liest. Und wie hinterhältig dieser David gehandelt hat. Er lässt den Uriah in seinen Palast kommen. Und dann heißt es bei Luther, ihm wurde ein Geschenk nachgetragen. Also er hat einen Orden verliehen bekommen. Und Uriah erhält einige Tage Sonderurlaub, den er mit seiner Frau verbringen soll. Doch Uriah verbringt die Nacht in der Kaserne, wo die Soldaten immer geschlafen haben. Auch das von David veranstaltete Trinkgelage bringt den selbstpflichtbewussten Soldaten nicht dazu, dass er in sein Haus zu seiner Frau geht. Erprobter Glaube. David sitzt an seinem Schreibtisch und grübelt, wie er seinen Ehebruch verschleiern kann. Dann die Lösung. David schreibt einen Brief an seinen General. Ich finde das eigentlich unfassbar, dass dieser Brief durch Uriah überbracht wurde. Und in dem Brief verfügt er, dass Uriah in einer Kampfhandlung allein gelassen werden soll und so dem sicheren Tod ausgeliefert ist. Und dann David, die begangene Schuld macht ihn krank. Recht so, möchte man sagen. Psalm 32, da ich's wollte verschweigen, verschmachteten meine Gebeine. Er betet verzweifelt. Schaffe Gott in mir ein reines Herz. Die Bibel beschreibt uns einen König, der an seiner Schuld zerbricht. Wenn ich diese Geschichte lese, dann denke ich, das geschieht dir doch recht und Gnade für David, das ist doch schier unmöglich. Und wir machen diese Rechnung ohne unseren lebendigen Gott. Er schickt einen Seelsorger zu David und David bekennt seine Schuld und erfährt Vergebung. Warum handelt dieser unser Gott so gnädig? Handelt er auch heute noch so gnädig? Und es hat mich unendlich froh gemacht bei der Vorbereitung dieser Predigt, dass ich sage, das gilt ja auch mir. Vielleicht erleben wir nicht solche Geschichten, wie der David sie erlebt hat. Aber vielleicht erleben wir auch, wo Sünde in unserem Leben Raum macht. Und ich finde es großartig, dass wir einen Gott haben, der vergibt und der uns reinigt. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Wenn ich auf das Leben des David sehe, dann stellt sich mir die Frage, geht es eigentlich noch schlimmer? Mein Stichwort ist David und die Kindererziehung. Das für mich dunkelste Kapitel im Leben des David sind seine Kinder und seine Erziehung. Wenn ich über dieses Kapitel im Leben des David nachdenke, frage ich mich, gibt es eigentlich eine schwerere Erprobung des Glaubens, wenn ich das mit meinen Kindern erleben muss? Das dunkle Kapitel in Kürze. Da sind die Geschwister Absalom und seine schöne Schwester Tamar und der Halbbruder Ammon. Ammon verliebt sich in seine Halbschwester. Was tun, um der jungen Frau näher zu kommen, so überlegt der Halbbruder. Und dann hat er die glorreiche Idee. Er stellt sich krank und bittet seinen Vater David, dass seine Schwester Tamar ihm das Essen bringen soll und so einen Krankenbesuch bei ihm erstattet. Sie kommt, sie bringt das Essen, sie setzt sich zu ihm ans angebliche Krankenbett und dieser Ammon schickt seine Diener weg. Und dann zieht er sie in sein Bett und vergewaltigt sie. Aus angeblicher Liebe wird grenzenloser Hass und nach dem schändlichen Geschehen jagt er seine geschändete Schwester davon. Sie findet Zuflucht bei ihrem Bruder Absalom. Und der Vater, er hört davon. Ja, und er bekommt einen schrecklichen Wutanfall. Und dann, er vergräbt sich in Trauer und schweigt. Daraufhin lässt der Halbbruder Absalom seinen Bruder Ammon umbringen. Und Absalom wird zu einem erbitterten Feind seines Vaters. Er hetzt gegen seinen Vater, sammelt eine Armee um sich und putscht gegen den König, vertreibt ihn aus dem Palast, lässt sich zum König ernennen und führt einen gnadenlosen Krieg gegen seinen Vater, in dem er dann selber umkommt, der Absalom. Erprobter Glaube. Die Geschichte der Kindererziehung von David schildert uns die Bibel, so verstehe ich sie zumindest, ohne Happy End. Es gibt noch Salomo, der zunächst in den Fußtapfen seines Vaters das Leben gestaltet und ein geachteter König wird. Was mich bei dieser Geschichte, wo eigentlich das Versagen des Vaters, was die Kindererziehung betrifft, beschrieben wird, was ich so großartig finde, was ich eigentlich auch kaum verstehen kann, dass der lebendige Gott zu diesem David weiterhin steht, dass er seine Hand über ihn hält, dass er ihn weiter als König regieren lässt und dass er viele Erfolge in seinem Leben hat. Unser lebendiger Gott steht über unserem Leben. Der erprobte Glaube, ein weiterer Gedanke. Kennen Sie das? Man bittet Gott um Hilfe, bittet um sein Eingreifen, aber es ist so, als Gott schweigt oder als Gott Nein sagt. David wollte ein sichtbares Zeichen seiner Verehrung und seiner Liebe zu Gott errichten und hat die Planung für einen Tempelbau vorangetrieben. Er hat ein Grundstück gekauft, er hat Baustoffe für den Bau gekauft, ein Architekt wird mit der Planung des Bauwerks beauftragt, Baufirmen beginnen mit der Arbeit, Steinmetze bearbeiten die Quader, Sägewerke richten das Bauholz, Eisen werden zu Türbeschlägen geformt und Nägel werden hergestellt. Und wenn man die Bibelstellen dazu liest, spürt man den Eifer von David für diese Sache. Er will seinen Gott ehren. Doch Gott sagt Nein. Erst als David gestorben ist, wird der Bau des Tempels umgesetzt und sein Sohn Salomo wird den Bau vollenden. Das sind unsere Gebete für unsere Kinder die eigene Wege gehen. Und Gott, er schweigt. Das sind Gebete für unsere Freunde, dass sie den Weg zum lebendigen Gott finden und Gott schweigt. Meine Frau und ich, wir beten seit über 30 Jahren für ein befreundetes Ehepaar. Als ihr Kind an Krebs erkrankt, werden wir gebeten, für das erkrankte Kind zu beten. Ich habe das Bild noch vor Augen, war vor, ich weiß nicht, 20 Jahren fast. Wir beten für das erkrankte Kind. Der Sohn wird gesund. Er reist jetzt als gefragter er reist um die Welt und hält als gefragter Wissenschaftler weltweit Vorträge. Aber das Ehepaar, wir beten weiter, sie gehen zwar an Weihnachten zum Jahresabschluss in die Kirche, aber in der Wohnung steht auch ein großer Buddha. Der wartende Glaube. Es scheint manchmal so, als habe Gott, also das sage ich für mich, es scheint manchmal so, als habe Gott mich vergessen. Es ist doch in seinem Sinn, wenn ich für Menschen bete. Es ist doch in seinem Sinn, wenn ich für Kinder bete. Oder Menschen werden krank. Die einen werden gesund. Bei den anderen sagt Gott nein. Mir ist dieser Bericht von David, von seinem ernsten, aber unerfüllten Gebet, einen Tempel bauen zu dürfen, zum Bild dafür geworden, dass der lebendige Gott unsere Gebete hört. Aber es gilt auch auszuhalten, dass unser Gott noch schweigt. Und jetzt zum Schluss, die eigentlich am Anfang vom Leben des David steht, eine schöne Geschichte. Der siegreiche Glaube. Wenn wir über das Glaubensleben des David nachdenken, erfahren wir viele bemerkenswerte Dinge. Im Vertrauen auf den lebendigen Gott befehligt er seine Armee und schützt so die Bewohner seines Landes. Er überlässt seinem Sohn Absalom das Königtum nach dessen Putsch. Er wartet auf die Stunde Gottes und reißt nicht eigenmächtig das Königtum an sich, obwohl Saul sozusagen in seine Hand gegeben war. Sein Vertrauen auf den lebendigen Gott wird in vielen Situationen seines Lebens beschrieben. Die für mich tiefgründigste Geschichte wird uns aus den jungen Jahren beschrieben. Er kümmert sich um die Schafherde seines Vaters. Er erkundigt sich im Auftrag seines Vaters nach dem Ergehen seiner Brüder, die mit Sauls Armee unterwegs sind. Und bei einem dieser Besuche muss er erleben, wie der lebendige Gott durch einen starken, schier unüberwindbaren Riesen verspottet wird. Dieser Riese macht sich über Saul, macht sich über seine Armee, macht sich über das Volk Israel und vor allem über den Gott Israels lustig. Und als der junge David das hört, kommen ihm seine Erfahrungen als Hirtenjunge in Erinnerung. Wie war es, als die Raubtiere auf seine Schafe losgegangen sind? Mit Hilfe seines Gottes, der jetzt von dem Riesen verspottet wird, konnte er die Herde schützen und die Raubtiere vertreiben. Die Erfahrung der Hilfe Gottes treibt diesen jungen Mann an und geht dem Riesen im Namen dieses Gottes entgegen. Ich komme zu dir im Namen des Herrn Zebaoth. Er ist der Herr aller Mächte und Gewalten. Ich komme zu dir im Namen des Herrn Zebaoth. Und im Blick auf diesen Gott gewinnt nicht die Furcht überhand, sondern die Gewissheit, dass dieser Gott hilft und ihm den Sieg schenken wird. Wir kennen den Ausgang dieses Kampfes. David kann den Philister bezwingen und das feindliche Heer wird in die Flucht geschlagen. Der siegreiche Glaube. Wir erleben, dass der lebendige Gott da ist, dass er hilft, dass er uns umgibt mit seiner Kraft. Wir wissen nicht, welche Feinde uns in Anführungsstrichen neuen Jahr bedrohen. Das ist vielleicht die eigene Krankheit, das sind kranke Angehörige, sind vielleicht streitwillige Nachbarn. Man versteht sich mit den eigenen Kindern nicht mehr und scheint hilflos bei der Erziehung. Da ist Alter und Einsamkeit oder da sind kranke Eltern. Der Ärger mit dem Chef. Und vielleicht erscheint es einem manchmal so, dass man sich übermächtigen Gegnern hilflos ausgeliefert sieht. Ich will von David lernen, bei all den schwierigen Geschichten in seinem Leben, bei all den großartigen Geschichten in seinem Leben. Ich will von David lernen und das soll mein Leben bestimmen. Ich will von ihm lernen, was ich ansehe, gewinnt Macht über mich. Und das war eigentlich das, was der David in seinem Leben erfahren hat. Er hat in all den schwierigen und tiefsten Tiefen den lebendigen Gott gesehen und erfahren, dass dieser Gott nicht wegrennt. Und erfahren, dass dieser Gott nicht irgendwelche unsere Fehler uns nachträgt, sondern dass er hilft und dass er da ist. Und das macht mich froh. Das hat mich froh gemacht, als ich mich auf diese Predigt vorbereitet habe. Dieser großartige Gott, er ist in dem neuen Jahr für mich da. Er ist für Sie da. Wir dürfen ihn all unsere schwierigen Situationen, ich darf ihm, oder er sieht meinen Glauben, er sieht meine Zweifel und er sieht meinen Unglauben. Und in all diesen Situationen bin ich von diesem großen, mächtigen, starken und unglaublich barmherzigen Gott umgeben. Das finde ich einen großartigen Trost, in dieses neue Jahr zu gehen. Amen.